Drei Länder liegen geografisch eng beieinander und man wirft sie oft in einen Topf, aber die sind wirklich faszinierend, denn jedes Land hat eigene Identität. Ja, jedes Land, Litauen, Lettland und Estland, hat eigene Schweiz. Das heißt, es ist eine hügelige Landschaft und viel Wasser, viele Seen. Nicht zu viele Touristen, das ist einer der Pluspunkte im Baltikum. Also wirklich, die Länder sind nicht überlaufen.
Das Baltikum, hautnah mit Liliana. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast fürs Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute nehme ich dich mit ins Baltikum, in drei Länder, die voller Überraschungen stecken. Estland, Lettland und Litauen. Drei Länder mit bewegter Geschichte, mit einer großartigen Natur und mit äußerst lebendigen Hauptstädten. Von den spektakulären Sanddünen der kurischen Nehrung über mystische Moorlandschaften bis zu den mittelalterlichen Gassen von Tallinn. Das Baltikum ist unser Wandergeheimtipp für alle, die es gemütlich mögen und gleichzeitig Natur, Kultur und eine großartige Geschichte erleben wollen. Ich spreche heute mit Liliana, die online verbunden ist, und möchte ich einmal herzlich im Podcast begrüßen. Liliana, hallo.
Hallo, grüß Gott.
Hallo, ja genau. Wo treffen wir dich an?
Ja, ich bin gerade in Litauen, in Kaunas, in der zweitgrößten Stadt Litauens.
Ja.
Und in meinem Büro, immer noch.
Okay.
Obwohl und schon Nachmittag, später Nachmittag ist.
Okay, musst du für den Podcast heute ein bisschen Abendschicht schieben, ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, das ist dessen wert.
Ja. Ja, magst du dich zu Beginn gleich einmal selbst vorstellen, bitte, dass wir dich kennenlernen?
Ja, gerne. Ich heiße Liliana Stepanoviene. Ich bin zu Hause in Litauen, in Kaunas, und bin seit Jahren lokale Partnerin von Weltweit Wandern.
Ja, was hast du so eine persönliche Verbindung zu den drei Ländern und wie bist du im Tourismus gelandet? Wie ist denn deine Geschichte?
Ich studierte Germanistik an der Universität Vilnius. Und habe als Studentin noch als Fremdenführerin gearbeitet und als Reiseleitung mit den Gästen aus der damaligen DDR. Später konnte ich nicht mehr viel unterwegs sein, weil ich Familie und Kinder bekommen hatte. So habe ich nach der Wende, als Litauen unabhängig wurde, angefangen, die Reisen in den baltischen Ländern zu organisieren, zu veranstalten.
Also du hast die ganze geschichtliche Bandbreite mitbekommen von der Wende bis heute. Spannend, da werden wir ein bisschen reinleuchten, interessiert mich. Und sicher auch unsere Hörerinnen.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht, die Reisen zu organisieren, weil ich miterleben konnte, wie unsere Länder, Litauen, Lettland und Estland, wie sie sich entwickelten. Wirklich sehr rasch und sehr positiv. Und jetzt, nach 35 Jahren der Arbeit im Büro, da habe ich richtig Erfahrungen gesammelt. Ich kenne so viele Dinge, aber es ist immer noch spannend. Ja, und die Liebe für diese Region lässt nicht nach.
Ja, wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie läuft das Leben der Liliana?
Ja, ich wohne nicht weit vom Botanischen Garten in Kaunas.
Ja.
Und auch heute habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht, weil ich den Frühling genießen wollte, Vögel zwitschern. Das war wirklich ein guter Start des Tages, was Energie gibt immer. Ja, dann bin ich ins Büro gefahren und habe mich mit der Vorbereitung der Gruppen für die kommende Saison beschäftigt. Ja, mit den Hotels, Restaurants telefoniert und so ähnliche Dinge in der Touristikagentur.
Alltagsgeschäft quasi, der Tag, der schon einige Zeit, es ist später Nachmittag jetzt, der schon einige Zeit hingeht quasi.
Ja, aber wenn das Spaß macht, dann fühlt man die Zeit nicht.
Ja, ja. Weil du gerade sagst, wir sind jetzt im März, wo wir den Podcast aufnehmen. Die Saison wird bald starten. Du bereitest vor. Wie ist denn so die Reisezeit? Zu welcher Zeit soll man kommen?
Mai bis September, das ist die Hochsaison und das ist wirklich die schönste Zeit zu reisen. Wir haben 4 Jahreszeiten und der Frühling ist ziemlich kühl. Deshalb am besten ab Mai, wo schöner Frühling ist, und bis Anfang Herbst, wenn man Ende September kommt oder Anfang Oktober, dann kann man auch noch Altweibersommer erleben.
Mit der Verfärbung und so. Ja,
Laubverfärbung, ja.
Ist da so wie bei uns dann das Wetter recht stabil oder wie ist es dann auch im Herbst?
Das ist recht stabil. Eigentlich im September etwas mehr Regen, aber Ende September also wieder sonnig, wieder schön warm, also Altweibersommer. So im Sommer auch gibt es Regen, aber wirklich nicht zu viel, nicht wie in den Tropiken. Also schöner Ausgleich.
Ja. Liliana, für alle, die die Region Baltikum noch gar nicht so kennen, wo die ist, wo genau liegt denn eure Region? Was sind eure Nachbarländer? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, die drei Länder liegen an der Ostsee in Nordeuropa.
Ganz oben?
Ja, Nordeuropa. Ja. Vor einiger Zeit waren wir in Osteuropa und dann vor einiger Zeit hat die Welttourismusorganisation uns zu Nordeuropa jetzt zugeordnet. Die Nachbarn von Litauen sind Polen und das Kaliningrader Gebiet, das ehemalige Königsberger Gebiet. Von der anderen Seite haben wir Weißrussland. Lettland hat Weißrussland und Russland als Nachbarn. Und Estland hat im Osten Russland als Nachbarn und im Norden dann Finnland.
Und da kann man sich schon was vorstellen. Ja, das Baltikum. Gleich drei Länder haben wir da in einer Reise. Die Länder sind klein und man hat aber diese riesige Abwechslung, weil man doch so drei ganz unterschiedliche Gebiete bereisen kann. Was macht diese Reise so besonders?
Ja, drei Länder liegen geografisch eng beieinander. Man wirft sie oft in einen Topf. Aber die sind komplett unterschiedlich. Die sind wirklich faszinierend, denn jedes Land hat eigene Identität, eigene Sprache, eigene Kultur. Trotz gemeinsamer Geschichte, aber die Geschichte ist auch etwas unterschiedlich. Litauen ist mein Heimatland, aber ich kenne Lettland und Estland natürlich sehr gut, wie zweite Heimat, weil über 30 Jahre, wie gesagt. Viele Gäste sagen, dass es bei uns wirklich sehr schön, landschaftlich, architektonisch und sehr sauber ist. Wirklich. Wenn die Gäste kommen, sie denken an die graue und triste Sowjetzeit und denken, das zu finden, aber dann sehen sie die lebendige Städte, wie sie auch gesagt haben, also die unberührte Natur. Sie sehen freundliche Menschen, die gerne auch persönliche Geschichten erzählen, wie sie die Sowjetzeit und dann die Unabhängigkeit erlebten. Diese Transformation von geschlossen zu offen. Unsere Reiseleiter und Reiseleiterinnen zeigen den Gästen sehr gerne Geheimtipps, die nicht im Reiseführern stehen. Und das ist natürlich macht das Besondere.
Also du wohnst in Litauen. Was ist so das Besondere an deinen Nachbarländern? Was ist so die Identität, wenn man so kurz beschreiben würde?
Also Lettland und Estland meinen Sie, ja? Alle drei Länder liegen an der Ostsee, jetzt noch kurz so über die Landorientierung. Litauen ist das südlichste Land im Baltikum, in der Mitte liegt Lettland und Estland liegt im Norden und nur 80 Kilometer über Wasser entfernt von Finnland. Alle drei Staaten gehören zur EU seit 2004. Die Währung ist in allen drei Ländern der Euro.
Was Reisen einfach macht.
Ja, sehr praktisch. Ja. Insgesamt in allen drei Ländern sind 6 Millionen Menschen. In Litauen am meisten 3 Millionen. Estland ist überhaupt klein, 1,3 Millionen nur. Mhm. Also die Länder sind dünn besiedelt. Mhm. Wir haben viele Wälder. Estland hat noch mehr als die anderen Länder. Estland hat auch die Inseln, also wirklich sehr viele Inseln, was Litauen zum Beispiel überhaupt nicht hat. Die Landschaft ist ähnlich, aber auch unterschiedlich, weil, wie gesagt, Estland schon im Norden ist. Dann haben wir sehr viele Findlinge, sehr steinige Küste. Lettland hat auch ziemlich viel Küste. Litauen hat nur 99 Kilometer lange Küste. Wieder landschaftlich unterschiedlich. Die Hauptstädte sind wiederum ganz unterschiedlich. In Litauen, Vilnius ist so eine barocke Stadt, unterschiedliche Architekturstile. Wobei Riga eine hanseatische Stadt ist. Mit Jugendstilbauten, so sehr viele Jugendstilbauten. Tallinn ist wiederum pur Mittelalter und plus sehr modern. Also das da in Tallinn ist es schön, das zu sehen, diesen Mix aus Mittelalter und richtig modernem Land.
Und warum ist es gerade dort so modern? Sind da viele Studenten oder woher kommt das?
Kann sein, dass das an der Mentalität liegt. Denn die Esten sind so, sie sind langsam, aber wahrscheinlich durch diese Langsamkeit, dann haben sie viel Zeit, um sich zu überlegen und viel nachzudenken. Vielleicht haben Sie gehört, die Esten haben Skype erfunden, obwohl der schon nicht mehr da ist. Aber die haben wirklich sehr große Digitalisierung. Und ich denke, dass in diesen langsamen Köpfchen also wirklich ist großer Verstand. Und die sind smart. Die Esten sind smart.
Ja, du hast es schon angesprochen, nicht? In vielen Köpfen ist ja noch so, Ostblock, irgendwie graue Sowjetstädte. Und dann haben wir viele Gäste schon gesagt, kommt mal hin und merkt, wie quirlig es ist. Software wird entwickelt, wie modern und wie sozusagen oft auch Vorreiterrollen quasi ihr da einnehmt. Also wie sehr stark die Moderne da jetzt, das sind ja nur 35 Jahre seit der Unabhängigkeit, da ist wirklich viel passiert.
Ja, stimmt. Und ich glaube, Estland ist der Vorreiter, weil das Land auch in der sowjetischen Zeit immer noch so große Verbindung zu Finnland hatte. Da kamen auch sogar in der sowjetischen Zeit die Finnen rüber nach Tallinn mit der Fähre und die haben dieses westliche Denken, glaube ich, da gebracht und das ist bis heute noch geblieben.
Erklärt sich ein bisschen aus der Geschichte, ja. Ja, eure drei Länder haben ja wirklich eine bewegte, auch oft gemeinsame Geschichte. Kannst du das so in kurzen Worten, ich weiß, der Podcast reicht sicher nicht, also es wird sicher nicht ausreichen, aber so ein bisschen erzählen, die Geschichte der Region.
Die Länder haben lange und komplizierte Geschichte, also wirklich unter verschiedensten Herrschern. Das waren also Schweden, Deutschland, Russland, dann Sowjetunion. Also kurz unabhängig waren die Länder zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg, zwischen 1918 bis 1940. Dann kam also der Zweite Weltkrieg, danach kamen die Sowjets. Die haben fast 50 Jahre haben besetzt die Länder. Wir waren hinter eisernem Vorhang. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an diese graue Zeit mit Mangel, mit Zensur und Angst. Ja, dann hatte die ganze Welt gehört im Jahre 1989 von dem Baltischen Weg. Das war eine Menschenkette, 600 Kilometer lang und mit 2 Millionen Menschen Hand in Hand.
Ja,
Ja, das habe ich selbst erlebt.
Ja.
Und das war ein großer historischer Moment, kann ich sagen.
Ja, und das war so als Befreiungsschlag oder als Demonstration.
Also eine Bewegung ja. als Befreiungsruf, dass wir wollten zeigen, dass wir unabhängig sein möchten. Und dann 1991, dann kam endlich die Unabhängigkeit, die Freiheit, das war ein unglaubliches Gefühl für uns. Meine Töchter waren gerade in der Zeit geboren und es freut mich sehr, dass sie die sowjetische Zeit nicht mehr erleben mussten. Und sie kennen die Sowjetzeit nur aus Erzählungen.
Ja, ja. Ja, und seither sind 35 Jahre vergangen, da ist viel passiert. Wie kann man das so ein bisschen in Worte fassen?
Wir sind total westlich jetzt, sehr fortgeschritten. Wenn ich mich erinnere an die Zeit gleich nach der Wende, wo wir überhaupt keine Verbindung hatten, wir mussten Telefonate bestellen nach Deutschland vor 24 Stunden und ein Fax schicken und Telex war das erste Mittel, was wir benutzt hatten. Und jetzt ist alles total modern. Sogar Gäste aus dem Ausland sagen manchmal, wow, man kann bei euch sogar Parkplatz mit Handy bezahlen, Busse mit Handy. Also das ist wirklich wie in Estland. Dort ist überhaupt alles möglich. Online, alles. Ich glaube nur heiraten und sich scheiden nicht.
Aber da braucht man irgendwie noch eine Bewilligung oder muss man hingehen. Ja,
ja, okay. Man muss hingehen, aber sonst kann man alles jetzt online machen.
Also ihr seid wirkliche Vorbilder in dieser Digitalisierung, ja. Also ich kenne das von einem guten Freund von mir, vom Andreas in Polen, der Österreicher ist und in Warschau lebt und der sagt, du, Österreich ist in der Steinzeit jetzt, was Digitalisierung, Amtswege, das klingt bei euch jetzt auch so, oder? Dass wirklich sozusagen ihr eine Vorreiterrolle habt im digitalen Zeitalter.
Ja, stimmt.
Sehr vielleicht, gut. weil das die Moderne so jung ist, braucht man nicht so viel auf alte Wege um, sondern macht es gleich alles neu und modern. Ich weiß, das ist eine Theorie von mir.
Ja, kann sein. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere junge Generation hat jetzt die Möglichkeit zu reisen und die Welt hat sich eröffnet und das hat wirklich viel Energie, viele neue Ideen gegeben und man möchte noch stärker jetzt diese moderne Welt erleben.
Ja, na, große Bereicherung und spannend. Also die Städte sind total spannend, du hast schon gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Eins der großen Highlights und auch als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet ist ja sicher die Kurische Näherung. Erzähl ein bisschen was davon, was erwartet einen dort?
Das ist eines von meinen Lieblingsorten in meiner Heimat.
Ja, okay. Ja,
ja, das ist eine Halbinsel, 100 Kilometer lang. Ganz schmale Landzunge zwischen dem Kurischen Haff und der Ostsee. 50 Kilometer gehören zu Russland, zum russischen Kaliningrad. Die anderen 50 Kilometer gehören zu Litauen. Dort gibt es einige Fischerdörfer und das bekannteste davon ist Nida. Dort sind 60 Meter hohe Wanderdünen, die wandern. Also mit der Zeit. Es gibt eine schöne alte Sage über die Riesen Näringer. Sie schüttete Sand von ihrer Schürze zum Schutz der Fischer vor bösen Wellen. Und das ist wirklich eine einzigartige Landschaft. Eigentlich fast 50 Jahre war das auch Sperrgebiet. Die Sowjets ließen niemanden rein, daher perfekt erhalten. Ist auch, auch irgendwie ein Glück in diesem Unglück.
Ja, ja.
Dieser Ort, die Kurische Näherung, ist seit 2000 UNESCO-Welterbe und natürlich streng geschützt.
Ja, ja.
Man darf nur auf markierten Wegen wandern. Mhm. Na, sonst Erosion. Mhm. Das Ökosystem ist wirklich, muss erhalten bleiben. Mhm. Mhm. Viele Kiefernwälder. Mhm. Und sehr bekannt ist der Ort Nidda oder Nidden auf deutsche Weise. Das ist das Sommerhaus von Thomas Mann.
Ein berühmter Name.
Mhm. Ja, der Schriftsteller kam 1930 bis 1932 dorthin, hatte sein Sommerhaus und dort ist ein kleines Museum eingerichtet derzeit.
Mhm. Und wie erleben wir das auf der Reise? Wie nähern wir uns da an?
Also an der Ostseeküste ist die drittgrößte Stadt Klaipėda oder Memel. Die deutschen Gäste, auch österreichische Gäste, kennen das als Memel. Mhm. Dann setzt man mit der Fähre rüber, also 15 Minuten, also wirklich nicht lange. Und dann fährt man diese Landzunge entlang bis Nidden. Unterwegs gibt es noch auch Jordgrenze auf Litauisch oder Schwarzort. Mhm. Dort gibt es so einen Hexenberg aus holzgeschnitzten Skulpturen. Mhm. Ja, und da ist nur eine einzige Straße durch die ganze Nährung. Die Nährung ist sehr, sehr schmal, eigentlich an der schmalsten Stelle 300 Meter nur, an der breitesten Stelle 3 Kilometer. Also wirklich einzigartig.
Und da wandert man auch durch quasi?
Ja, da wandert man, wie gesagt, meistens auf markierten Wegen, aber an einigen Stellen kann man wandern nur so. An der Düne natürlich nicht, weil der Sand gefährlich ist.
Ja,
Der kann schütten.
Verschütten die Leute,
runterrutschen.
Außerdem wollen wir sie ja auch nicht zerstören, die müssen ja quasi behalten bleiben, ja, oder?
Ja, aber sonst kann man über diese wilde Dünenlandschaft sehr schön wandern und nicht viele wissen, dass der kleine Prinz von Antoine Saint-Exupéry, der Film wurde dort gedreht, die Szene in der Wüste wurde bei uns auf der kurdischen Nährung gedreht. Ja.
Aha, weil das so ausschaut wie in der Sahara oder was? So große
Das ist mitten in Europa, Sahara zu erleben, ist wirklich ganz eigenartig und einzigartig. Ja.
Aha, da kommen schon wieder so Bilder hoch in mir. Das klingt wirklich ganz besonders. Und dort wohnen Menschen auch, wenn man unterwegs ist, oder ist es so menschenleere Landschaft?
Da gibt es einige Dörfer, aber kleine Fischerdörfer mit schmucken Fischerhäusern, wie in Schweden so dieses, die Farbe ist so braun, rotbraun und mit blauen Details in diesen Häusern, also wirklich sehr gemütlich.
Aha, okay.
Und diese Fischerdörfer natürlich bieten auch frisch geräucherten Fisch an. Man kann den Fisch verkosten. Das ist die Spezialität der Ernährung eigentlich.
Wow, das klingt ja super zum Entdecken. Und eine zweite Sache, für die das Baltikum sehr bekannt ist, sind die Moorlandschaften. Wie erleben wir die da auf unserer Reise?
Auf den Moorlandschaften kann man auch wandern. Es gibt aber meistens Holzstege. Man kann auf diesen Holzstegen wandern und in der Regel gibt es am Ende der Route dann ein Turm, Aussichtsturm, wo man drauf klettern kann. Was wir noch anbieten, und das kommt bei den Gästen sehr gut an, das sind die Moorschuhe. Also die sehen aus wie Schneeschuhe, aber im Sommer oder Herbst oder Frühling, wandern wir damit auf dem Moor. Und das kommt wirklich super an.
Weil ich wollte schon fragen, weil wenn man ins Moor geht, versinkt man ja. Da braucht man Gummistiefel oder halt diese Schneemoorschuhe, damit man nicht versinkt. Aha. Und da kann man dann querfeldein gehen, oder ist das erlaubt?
Genau, aber mit dem halt nur. Sonst alleine darf man nicht. Aber wir bieten diese Moorschuhe an und dann werden sie vom Guide begleitet. Und das kann man machen überall. Besonders populär ist das in Lettland und Estland. Dort gibt es besonders viele Moore, besonders in Estland. Aber Lettland im Kemeri-Nationalpark zum Beispiel, da kann man das auch machen.
Ja, und was erwartet einen da so von der Tier- und Pflanzenwelt, so ein paar Bilder?
Unterwegs erzählt der Guide davon, zeigt Beeren, Preiselbeeren, Moosbeeren, zeigt irgendwelche Pflanzen, die Fliegen fressen. Das habe ich auch selbst erlebt, das war sehr interessant zu schauen. Eine sehr reiche Vogelwelt. Noch sehr interessant, was man dort erleben kann. Man kann baden in diesen Moorseen. Kann man baden, wenn man ein Handtuch mitbringt, dann ist das auch ein ganz besonderes Gefühl.
Und dann ist man schwarz nachher im Moorbad oder haben die klares Wasser?
Nein, wenn man in diesem Torf nicht versinkt, dann das Wasser ist klar. Aber soll sehr bekömmlich sein, sehr gesund sein, dort zu baden. Auch für die, man kennt ja die Wellness-Anwendungen mit Schlamm. Ja, und das gleicht auch diesen Schlammbädern an.
Ja, wir besuchen ja auch Nationalparks, so wie den Gauja-Nationalpark da in Lettland, als einen der ältesten Schutzgebiete. Was ist da das Besondere?
Im Gauja-Nationalpark haben wir historische Denkmäler. Eins davon ist Thureida Bischofsburg, Museum, dort kann man sich mit der Geschichte bekannt machen, mit der Geschichte des deutschen Ordens. Dann gibt es Ruinen einer Ordensburg. Aber man kann auch schön wandern, denn das ist wirklich hügelige Landschaft. Übrigens habe ich nicht gesagt, aber im Baltikum haben wir keine Berge. Der höchste Punkt, der höchste Hügel ist über so im Baltikum in Estland 500 Meter hoch.
Ja, okay.
Aber im Gauja-Nationalpark haben wir auch so richtig schöne Hügel und der Fluss Gauja schlängelt sich da im Park, diesem Park im Tal. Und dort gibt es schöne Hänge und Sandhöhlen. Das ist auch was ganz Besonderes. Das Wasser vom Gauja-Fluss macht diese Höhlen und man kann wandern, man kann auch mit Kanus fahren und dann natürlich vom Wasser aus, dann sieht man das noch besser.
Und es gibt ja noch weitere Nationalparks. So, ich denke da, ich lese da im Programm den Lahema-Nationalpark, die Kesmu-Halbinsel. Was hat es mit denen auf sich?
Der Lahema-Nationalpark liegt an der Nordküste Estlands. Unglaubliche Vielfalt, da sehen wir Urwälder, sehen reiche Tierwelt. Man kann sogar die Bären beobachten. Es gibt so Hütten, wo man...
Also dieses Mal mit Ä und nicht mit Doppel-E zum Essen, sondern echte Braunbären
nicht
sind das?
Bären, sondern Bären.
Ja, okay, wow.
Ja, es gibt prächtige Herrenhäuser, es gibt steinige Küsten und wirklich, da kann man schön wandern, riesige Findlinge dort. In Kesmu, das ist eine Halbinsel, da gibt es auch Meeresmuseum. Da kann man auch in diesem Kapitänendorf, so heißt es, weil dort ganz viele Kapitänen angeblich wohnten. Und dort gibt es estnische Navigationsschule. Im Lahema-Nationalpark ist die Atmosphäre richtig mystisch. Fast spirituell und die Zeit scheint stillzustehen.
Liliana, wir haben jetzt über einige der Highlights gesprochen, die kurische Nährung, über Moore, Nationalparks. Bringen wir so einen roten Faden rein, indem wir so ein bisschen die Reiseroute nachempfinden. Die wechselt ja zwischen Städten, Wanderungen, ist sehr abwechslungsreich. Lass uns das vielleicht so kurz mit Worten nachreisen.
Ja, gerne. Die Reise beginnt in Litauen, im südlichen Land, in der Hauptstadt Vilnius. Vilnius ist eine Stadt reich an Architektur, sehr lebendig. Viele Gäste sagen, das hat italienisches Flair, weil so viel Barock, weil die italienischen Meister ausgestattet haben, all die Kirchen und Paläste.
Wirklich wahr, so weit im Norden, weil unsere Stadt Graz hat ja auch so italienische Baumeister, aber dass die so weit hinaufgereist sind, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist gerade die Überraschung für die Gäste. Dann haben wir so Künstlerviertel, wie man sagt, sogar wie Montmartre von Litauen oder von Vilnius. So Künstlerviertel mit eigener Verfassung, eigenem Präsidenten, so richtig kreative Szene.
Oh.
Dann haben wir die älteste Universität Osteuropas, die wir besichtigen, die schönen Höfe. Das jüdische Viertel ist auch sehr wichtig. Das ist eine berührende Geschichte, weil Vilnius vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde Jerusalem des Nordens genannt. Und heutzutage sind leider nur wenige Juden geblieben. Das ist so eine traurige Geschichte. 94% der Juden Litauens wurden vernichtet. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und das wird natürlich auch gezeigt, nur damit das sich nicht wieder wiederholt. Ja, und dann von Vilnius fahren wir zum historischen Nationalpark Trakai. Und Trakai, das ist ein Dorf, was für die imposante gotische Wasserburg berühmt ist. Das ist die Hauptstadt gewesen noch vor Vilnius, die Residenz der litauischen Großfürsten. Dort haben wir eine Wanderung, dort gibt es ein Moor. Und wir gehen über die Stege durch das Moor. Weiter geht die Reise in die zweitgrößte Stadt Litauens, nach Kaunas. Kaunas hat eine große Altstadt, kleiner als in Vilnius, aber richtig auch groß mit Kaunaser Burg. Mit den wiederum Kirchen, Jesuitenkirche, mit der größten Kathedrale Litauens. Danach fahren wir Richtung Ostsee, Richtung Klaipėda, aber nicht direkt, sondern über die Vogelberingungsstation an der Winterburger Ecke. Das ist im Memeland gelegen, auf dem anderen Ufer des Kurischen Hafs, so zur Orientierung. Das ist natürlich schön, wenn der Mitarbeiter der Station erzählt über die Vögelwelt und sogar lässt die Gäste ein Vögelchen bringen. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn ein Vögelchen mit deinem Ring irgendwo fliegt. Vielleicht sogar bis nach Österreich
im Winter. Also die tun das beforschen quasi und die schauen, wo die Vögel überall auftauchen dann, so international, oder?
Ja, auf diese Weise werden sie verfolgt und man sieht ihre Wege, wohin sie fliegen.
Ja, wow. Du, und so jetzt abgesehen vom Reiseprogramm, wie ist das so mit Essen und Wohnen? Was ist denn da so besonders dran?
Als Essen bieten wir natürlich das lokale Essen an. Die Kulinarik ist bei uns, wird auch groß geschrieben. Wenn wir jetzt schon an der Ostseeküste sind, auf der Reise, dann essen wir natürlich unbedingt geräucherten Fisch. Fischsuppen. Sehr bekannt ist die litauische Rote-Bete-Suppe.
Ah
Also das ist so
ja.
pink leuchtend und sie ist kalt. Diese Suppe wird mit Reis und Kartoffeln gegessen. Dann die litauische Spezialität sind die Kartoffelklöße, Cepelinai heißen sie. So wie die Dings, die im Himmel fliegen. Sie haben genau gleiche Form und deshalb werden sie Zeppelini genannt. Das sind eigentlich gefüllte Kartoffelknödel und dann mit Hackfleisch gefüllt. Dann essen wir viele Milchprodukte wie Quark. In Lettland ist Schwarzbrot sehr populär, aber auch viel von der deutschen Küche, weil Lettland lange
Von der
Zeit zu Livland
Geschichte, ja.
gehörte, ja, geschichtlich. Knoblauchbrot ist sehr populär und wird sehr oft als Snack zu Bier genommen. In Estland ist die Küche auch ziemlich deutsch, aber auch viele russische Einflüsse und natürlich diese Nordic Cuisine, wie man sagt, diese nordische Küche ist auch dort sehr, sehr populär.
Und du hast schon angesprochen, man isst das Knoblauchbrot zum Bier. Also es gibt gutes Bier, wo Deutsche waren, gibt es dann immer auch die Brautradition, oder?
Oh ja, Bier gut, schmeckt gut in allen drei Ländern. Und es gibt verschiedenste Sorten, hell und dunkel und herb und mit verschiedensten Geschmacksrichtungen wie Mangobier, also ähnlich sogar wie in Belgien vielleicht, Erdbeerenbier und so weiter. Als traditionelles Getränk wird sehr gerne Kwas getrunken.
Aha, was ist
Kwas,
das?
das ist so fermentiertes Getränk aus Brot,
Aus
ist
Brot.
etwas säuerlich, ja, aber erfrischend, nicht alkoholisch, aber wirklich ganz, ganz gut, erfrischend im Sommer. Na, in jedes von den Ländern hat traditionelles Getränk. Zum Beispiel in Litauen haben wir 3x9. Das ist so ein Kräuter, na, sogar nicht Likör, vielleicht Kräuterschnaps, würde ich sagen, mit 27 Kräutern, Wurzeln, Blüten, so verschiedensten Gräsern. In Lettland ist der Riga Balsam sehr bekannt, auch aus verschiedenen Kräutern hergestellt, verschiedensten Zutaten und ist traditionell bei Erkältung, so wie Omo-Medizin, bittersüß. In Estland trinkt man Vanatalin. Das ist schon ein Likör, ist süß und richtig stark, 45 Prozent. Birkensaft im Frühjahr wird gerne gesammelt, Sanddornsaft auch, sehr populär, besonders in Lettland.
Also riesige Palette. Wow, bist du narrisch. Jetzt habe ich dich ein bisschen rausgerissen von der Reiseroute, aber Essen und Trinken ist natürlich viel, wo die Kultur vom Land rauskommt, oder? Wo man viele neue Sachen und Geschmäcker probieren kann. Aber jetzt, wie geht's weiter auf unserer Reise? Und immer so, was ist so das Besondere, so abseits der normalen Touristenpfade?
Ja, von der kurdischen Ernährung habe ich schon erzählt und dort probiert man natürlich unbedingt den Räucherfisch, wenn wir schon bei der Kulinarik sind. Und danach fahren wir wirklich andere Pfade als klassische Routen im Baltikum. Dann fahren wir zum Nationalpark Žemaitija, das ist in Nordlitauen. Und wir wandern unterwegs dorthin, wandern wir im Naturpark Pajūris entlang der Steilküste Das ist so ein hügeliger Pinienwald, so Fichten-, Kiefernwald, so verschiedenste alte Friedhöfe unterwegs. Und dort war einst die Grenze zwischen Ostpreußen und Litauen. Und Nemirseta heißt das auf Litauisch und Nimmersatt hieß auf Deutsch, also Nimmersatt. Das so Preußen war nimmer satt und war die Grenze wirklich bis zum Himmel. Ja, im Nationalpark Jemetija wandern wir natürlich wieder, circa 10 Kilometer. Das Besondere in diesem Nationalpark ist ein Militärmuseum, Museum des Kalten Krieges genau, und das ist die ehemalige Raketenbasis. Man sagt, in der sowjetischen Zeit waren dort die Raketen und sie konnten sogar die Türkei erreichen
Wow, ja.
von dort. Ja, von dort fahren wir schon Richtung Lettland, aber unterwegs erwartet die Gäste noch was ganz Besonderes. So, das ist richtig einmalig, nirgendwo auf der Welt zu sehen. Das ist der sogenannte Berg der Kreuze.
Von dem habe ich
Natürlich
schon
kein
oft
Berg.
gehört von Gästen, ja.
Ja, das ist natürlich kein Berg, weil ich, wie gesagt hatte, das sind nur zwei Hügel, aber die sind besät von Kreuzen. Man hat versucht, sie zu zählen, vielleicht 100.000 von
Wow,
Kreuzen.
boah.
Von ganz klein, von Rosenkränzen bis zu ganz großen, bis einige Meter hoch. Das ist überwältigend,
Ja,
wenn man das
boah.
so sieht, dicht nebeneinander. Ganz besonderes Gefühl, wenn diese Rosenkränze im Wind Geräusche machen. Dann ist es so
Wow, echt,
richtig
ja.
mystisch. Ja, aber
Wow.
das ist kein Friedhof, wie man das annehmen mag, mit so vielen Kreuzen. Wir Litauer stellen die Kreuze auf aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, wenn eine Familie gegründet wird, dann fahren die Neuvermählten dort und stellen ein Kreuz auf der Familie. Wenn jemand in der Familie krank ist, dann setzt man auch ein Kreuz auf, damit es wieder
Ja.
gesund wird. Schulen, verschiedene Institutionen fahren in Gruppen und stellen dort auch ein Kreuz auf. Also wirklich einmalig. Wir Litauer sind sehr religiös. Wir sind die letzten Heiden Europas, aber
Okay.
wirklich, wir haben uns sehr lange dagegen gewehrt. Aber jetzt sind wir so religiös, fast wie in Polen. Die Polen
Aha.
sind ja dafür
Also,
bekannt.
ich habe sich lang gewehrt, aber jetzt macht es dann besonders inbrünstig, quasi, sage ich jetzt so ein bisschen
Genau.
aus der Ferne, ja.
Ja,
Du, und diese
richtig.
Kreuze, sind die aus welchem Material? Aus Holz, oder? Verschieden.
Verschiedenste, Holz, Plastik, Metall, alles Mögliche.
Also was zur Verfügung steht, und es ist wie so ein Pilgerort, wo man hinpilgert für alle möglichen Anlässe dann.
Ja, das auch. Und sogar der Papst, der römische Papst, war dort auch und hat dort eine Messe abgehalten, ja.
Wow, 100.000 Kreuze. Ich versuche mir das gerade jetzt so vorzustellen. Das muss echt ein gewaltiger Eindruck sein. Ja, wow, besonderer Ort. Ist irgendwie rübergekommen. Wow. Ja, reisen wir weiter in Gedanken, bitte, liebe
Ja,
Liliana.
wir sind in Riga angekommen. Nachdem wir uns den Berg der Kreuze angeschaut hatten, fahren wir dann Richtung Riga. Aber
Riga.
unterwegs noch machen wir eine Küstenwanderung in Jūrmala. Jūrmala, das ist so ein Naherholungsort von Riga. So einige Dörfer an der Küste am Riga-Busen. Und dort waren wir circa 10 Kilometer und erreichen Riga am Abend. In Riga angekommen, das Riga ist eine Metropole. 700.000 Einwohner, sehr stark hanseatisches Bild geblieben, noch von der deutschen Zeit.
Das sind so diese Kaufmann, diese Backsteinhäuser, oder? Kann man sich da vorstellen, oder?
Backsteinhäuser, ja, das Schönste und das Prächtigste ist das Schwarzhäupterhaus dort. Und die zweite Architektur, die richtig wertvoll ist, das sind die Jugendstilbauten. Also circa 700 Gebäude sind in diesem Stil erbaut.
Wow.
Und sehr prachtvoll, hat noch auch lettische Richtung. Also nicht nur wie in Wien oder in Prag oder in Belgien, sondern kann man auch lettisches Art Deco oder Art Nouveau, also diese Jugendstilrichtung kann man dort auf lettische Weise erleben.
Das war also so eine große Wirtschaftsblüte dann auch in der Zwischenkriegszeit dort, oder? Wo das wirklich der Handel und diese internationale Verflechtung gut funktioniert haben dort.
Stimmt, Riga als Hafenstadt war eine reiche Stadt, ist bis heute noch groß, hat einen Hafen und liegt am größten Fluss Lettlands, Daugava, so richtig ein Strom. Ja, Riga ist auch bekannt für den Bauernmarkt, der in 5 riesigen Hangaren liegt, ehemaligen Zeppelin-Hangaren, diesmal nicht zum Essen, die Zeppeline,
ja,
sondern
so die.
Ja, wo diese fliegende Zeppeline gelagert wurden. Jetzt ist das in den Markt umgebaut. Es ist wirklich schön, dort zu gehen, verkosten, mit den Einheimischen zu sprechen. Also tolles Erlebnis.
Märkte gehören, glaube ich, zu jeder Reise, oder? Weil Märkte sind wirklich die örtliche Kultur intensivst erlebt, ja.
Ja, stimmt. Also sowohl Kulinarik als auch Riechen, all die Lebensmittel dort und auch diese Bevölkerung hautnah erleben. Das ist wirklich toll.
Eintauchen, ja. Ja, lass uns noch weiterreisen.
Ja, wir fahren dann über den Nationalpark Gauja, haben wir schon gesprochen, machen Halt unterwegs nach Estland, machen Halt dort, machen eine Wanderung im Tal des Gauja-Flusses, haben dann ein Mittagessen auf einem Bauernhof. Das ist, die Gastgeberin ist eine nette Dame, die selbst das Essen zubereitet und das ist auch ein ökologischer Bauernhof. Dort werden ökologische Schindeln hergestellt. Und ihr Vater macht das und sie zeigen beide, wie das gemacht wird. Also nicht nur Essen, sondern auch etwas von Handwerkern zu erleben.
Ja, das ist eh so das Schöne in einer kleinen Gruppe, dass man wirklich so bei Familien dann quasi zu Gast sein kann und dort essen kann. Ich schätze das immer sehr, weil wenn man sieht, wie, also Restaurants sind natürlich toll und da sind wir natürlich auch, aber so einmal bei einer privaten Familie zu essen, ist natürlich ein besonderer Luxus, wo viel von der Kultur mitkommt.
Stimmt, ja. Ja, und dann nach dem Nationalpark Gauja fahren wir Richtung Estland und übernachten in Otepää. Und Otepää liegt in der estnischen Schweiz.
Hast du gesagt einmal, ja? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, jedes Land, Litauen, Lettland und Estland, hat eigene Schweiz. Aha. Was heißt Schweiz? Das heißt, es ist eine hügelige Landschaft und viel Wasser, viele Seen zwischen diesen Hügeln. Und die Landschaft dort bei Otepää ist gerade so. Und wir wandern dort um den Heiligen See, auf Estnisch Pyhäjärvesee. Und ja, das liegt auch nicht auf den klassischen Routen. Das ist wirklich eine ganz besondere Ecke, wo wir... Das ist
ein Geheimtipp quasi.
Ja,
oder?
Absolut.
Ja, okay.
Ja, und da sind wir im Osten Estlands, deshalb darf Tartu nicht fehlen. Und Tartu ist die zweitgrößte Stadt. Vor ein paar Jahren war das Kulturhauptstadt Europas. Ist natürlich auch viel zu sehen und bekannt ist die Stadt für die Universität, wo viele bekannte Gelehrten gearbeitet hatten, also auch bekannt als Deutschspalten dort. Ja, dann von Tartu fahren wir weiter Richtung Nordestland und übernachten in Rakvere. Rakvere ist am Rand des Nationalparks Lahema. Und natürlich, dort wird viel gewandert. Sogar zwei Wanderungen haben wir in Nordestland, weil die Landschaft wirklich einlädt, die Moorlandschaften zu erleben, die Küstenlandschaft zu erleben, diese Kesmo-Halbinsel zu erleben, von der wir schon auch gesprochen haben, mit der steinigen Küste. Und von dort ist es schon nicht mehr weit bis zu Tallinn, bis zur Hauptstadt Estlands. Ja. Und Tallinn ist wirklich das ist die nördlichste Stadt des Baltikums, richtig mittelalterlich, wie im Märchen, komplett erhaltene Stadtmauer, Wehrtürme. Die Altstadt ist natürlich in der Liste von Welt-UNESCO, von UNESCO, Welterbeliste von UNESCO. Dort erleben wir Kopfsteinpflaster, enge Gassen. Die Stadt liegt so hügelig und wir haben dort die untere Stadt, die obere Stadt. Der Dom liegt auf dem Domberg und es gibt Aussichtsplattformen, von denen wir so rote Dächer der Altstadt sehen, besonders romantisch natürlich am Abend. Und wie ich schon erwähnt hatte, in Tallinn fasziniert dieser Kontrast zwischen Mittelalter und digital.
Ja, also sehr modern und quirlig dann auch.
Richtig, ja. Die Skyscraper, wie heißt das auf Deutsch?
Wolkenkratzer.
Ja, Wolkenkratzer, genau. Richtig, ja, genau. Ja. Und daneben diese vollständig erhaltene mittelalterliche Altstadt.
Ja, also pure, spannende Kontraste. Wow. In Tallinn ist dann die Reise zu Ende, oder?
Ja.
Ja.
Und in 13 Tagen, ja.
Okay, wir haben 13 Tage, waren wir jetzt im Eilzugstempo unterwegs. Es gibt ja meistens zwei verschiedene Guides auf der Reise, damit wir näher dran sind und wirklich Leute haben, die wirklich so ihr Gebiet gut kennen. Erzähl uns einmal ein bisschen davon.
Ja, wir haben normalerweise zwei Guides, manchmal sogar drei, weil die Guides ihre Länder am besten vorstellen. Und jemand von den Guides kennt sich besser, sagen wir, in der Politik aus, gibt auch persönliche Einblicke aus der Sowjetzeit, aus der Kindheit. Die anderen Guides kennen sich besser in der Natur aus und dann zeigen sie nicht nur die Oberfläche, sondern zeigen authentisch die Länder. Und wenn wir nicht nur einen Guide, sondern einige haben, dann erklären sie auch in Restaurants besser die Menüs, übersetzen auch bei Begegnungen mit Einheimischen. Also wirklich dann aus dem Blick des Einheimischen, das funktioniert ganz gut.
Ja, weil man darf ja nicht vergessen, da gibt es unterschiedliche Sprachen und so klein die Region ist, wirklich ganz andere Gepflogenheiten. Und für uns sind diese lokalen Guides wirklich der Schlüssel zum Land, um Begegnungen zu haben mit den Einheimischen und auch die Unterkunftgeber, so wie, dass man bei einem Bauernhof essen. Welche besonderen Begegnungen kann man da erwähnen oder sind da möglich?
Oh, da hatten wir eine Menge in der Reise. Wie ich schon erwähnt hatte, sehr gut kommt an der Bauernhofbesuch im Garden Nationalpark. Dann haben wir Besuch dieser Vogelbedingungsstation, wo der Ornithologe selbst alles erklärt. In der Bernsteingalerie in Nida, dann Da treffen wir den Bernsteinsammler und sehen die Handwerker, die zeigen, wie sie den Bernstein verarbeiten.
Ich glaube, viele Dinge einfach so, wenn man auf Märkten geht, über den Guide, dass man einfach Leute beobachtet oder mitbekommt unterwegs, oder? Oder beim Wandern vielleicht Wochenendausflügler trifft, oder? Die von dort auch, die Einheimischen werden ja auch gern am Strand spazieren gehen.
Ja, absolut. Dann trifft man natürlich auch viele Leute und unsere Einheimischen sind richtig freundlich und nicht scheu. Da vielleicht die Esten, weil sie so klein bisschen mehr Distanz halten. Also an dieser Stelle kann ich sagen, dass die Litauer die Italiener des Nordens sind. Also was die Mentalität anbetrifft.
Sie sind
offen, die sind lustig, die kommen sehr schnell in Kontakt. Dann die Letten sind dann in der Mitte und die Esten sind dann die wirklich rückhaltend sind und langsam, wie ich schon erwähnt hatte. Aber wenn man sie näher kennt, dann sind sie wirklich ganz lieb und ganz herzlich.
Und sehr modern, sagst du. Also die überlegen sich lang, weil du sagst ein bisschen langsamer, aber packen dann die neue Zeit an und haben viel Software und Digitalisierung und so. Das ist spannend, wie das zusammengeht.
Ja, aber dann, sie denken lange nach, aber dann sind sie wirklich die Besten.
Ja, spannend, oder? Gut überlegt bringt schneller zum Ziel, als irgendwas schnell machen scheinbar. Kommt so raus, oder?
Ja, stimmt.
Danke für diese Rundumtour. Hast du noch Tipps für uns? Also was mir so einfällt, ist vielleicht das Wetter. Auf was muss man sich da einstellen, so für Ausrüstung?
Das Wetter ist so gemäßigtes Klima, nicht extrem heiß, obwohl im Sommer manchmal auch über 30 sein kann, aber wirklich nur einige Tage. Manchmal kann es natürlich auch unter 20 sein, 18 Grad, deshalb sollte man eine Windjacke nicht vergessen. Der Regen ist auch möglich. Also wirklich gute wasserdichte Schuhe wären auch gut. Die längsten Tage sind im Juni, also im Mittsommer. Nächte sind eigentlich keine Nächte, man kann auch Zeitungen lesen. Ja, aber in der Hochsaison, von Mai bis September, da haben wir wirklich nicht zu viele Gäste, nicht zu viele Touristen. Das ist eines der Pluspunkte im Baltikum. Also wirklich, die Länder sind nicht überlaufen. Man muss keine Warteschlangen an den Museen stehen, wie in manchen anderen Städten oder Ländern. Ja, also ist wirklich ähnlich vielleicht wie im Österreich, würde ich sagen, ist das Wetter.
Vom Wetter, ja. Aha, ja. Okay. Ja. Wow, also ich glaube, da sollte man schnell hin, bevor der Geheimtipp Baltikum weniger geheim ist, wenn es so schön ist und so viel zu sehen gibt. Hast du noch irgendwelche persönlichen Geheimtipps, Lieblingsplätze, die du uns so empfehlen kannst, so zum Abschluss?
Ja, natürlich habe ich manche Geheimtipps, was ich selbst sehr gerne mache. Na, zum Beispiel, die Schwarzbeeren am Wegrand probieren. Die sind unbedingt süßer als gekaufte.
Ja, okay. Ja.
Natürlich unbedingt Bernsteinsuche am Strand nach Sturm. Aha. Das ist ja unser baltisches Gold.
Das gibt's noch immer. Bernstein.
Das gibt es nach
man.
Sturm, findet Aha, man okay. in Gräsern, die ans Ufer kommen, Aha. kann man sie wirklich finden. Ja. Und das ist dann natürlich das beste Souvenir.
Ja.
Ja, wenn man in Vilnius ist, dann natürlich darf das Užupis-Viertel, dieses Künstlerviertel nicht fehlen mit den Künstlerateliers. Den Zentralmarktliga hatte ich schon erwähnt.
In der Zeppelin-Halle ist der, oder?
Ja, in den Zeppelin-Hallen. Genau. Und das ist wirklich ein Muss. Ja. In Tallinn abends, wenn man zurück in der Altstadt ist, nach einem langen Tag, wenn die Touristen weg sind, dann sind hier diese engen Gassen so schön romantisch beleuchtet. Die Kasmu-Halbinsel im Lahima-Nationalpark am besten früh morgens erleben. Dann ist wirklich Ruhe pur und das ist so schön. Ja, die Kulinarik, alles probieren, was man nur findet, auch den Menüs, was komisch klingt oder ungewöhnlich klingt, dann unbedingt. Für die Vogelbeobachtung würde ich empfehlen, ein Fernglas mitzunehmen.
Ah, das ist ein guter Tipp, ja.
Ja.
Weil man wirklich viel sieht, oder? Viele Vögel sieht.
Ja, man sieht viele Vögel, nicht nur auf dieser Vogelbedingungsstation, sondern auch überall in diesen Regionalparks und Nationalparks. Na und ein Tipp, mit offenem Herzen zu reisen.
Genau, und sich auf die verschiedenen Kulturen einzulassen. Vielen, vielen Dank, liebe Liliana. Du hast uns richtig Lust gemacht, deine Heimat und die Umgebung und diese Vielfalt kennenzulernen. Gute, wunderbare Eindrücke. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke ins Baltikum.
Sehr, sehr gerne. Und es bleibt nichts anderes als zu wünschen, die Gäste bei uns zu sehen. Und das wäre die beste Belohnung dafür, was wir machen hier.
Ja, danke, danke. Ja, danke auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du uns bis jetzt akustisch gefolgt bist. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, das Baltikum selbst zu erleben, alle Informationen zu unserer Wanderreise, aber auch Ausrüstungslisten und meine persönlichen Tipps findest du auf unserer Homepage unter www.weltweitwandern.com. Wenn du jetzt Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Feedback, schreib mir bitte gerne eine Mail an podcast@weltweitwandern.com. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine gute Bewertung auf deiner Plattform oder über ein Abo. Da brauchst du einfach unten den Knopf drücken, das tut nicht weh und dann verpasst du keine Folge und unser Podcast wird auch besser angezeigt. Das hilft einfach, um die Verbreitung zu vergrößern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Folge von Weltweit Wandern. Dein Podcast fürs Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Bis zum nächsten Mal, dein Christian Dahl.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.